Guten Tag, ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen zu Powerbank 3. Wir nehmen heute durch den Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis Kapitel 3, Vers 3. Ich bitte die Zuschauenden, eine Bibel bereitzuhalten und aufzuschlagen, Kolosser 2, 15 folgende, und auch, wenn möglich, Papier und Bleistift, um Fragen zu notieren. Es kommt wahrscheinlich doch einiges. Und da ist es gut, wenn man sich das kurz aufschreiben kann. Wir hatten das letzte Mal die Leiden Christi als Thema. Und vor allem sagt da Paulus die gewagte Aussage, dass er mit seinem Leiden die Leiden Christi ergänze. Ich habe im Nachgang gerade ein Buch gelesen, das ebenfalls modern davon spricht, wie zwei Frauen, die im Iran lebten und Christen geworden sind, das Leiden Christi sehr hautnah erfahren haben. Sie hatten zwei Hausgemeinden gegründet in ihrer Wohnung und haben auch immer wieder Bibeln verteilt, was im Iran sehr streng verboten ist. Irgendwann flog diese Sache so ein bisschen auf, nicht ganz, aber sie wurden beschattet und wurden dann verhaftet, kamen ins Gefängnis. Sie sind insgesamt 9 Monate im Gefängnis gewesen und haben dort wirklich, ja, ich sage, fast die Hölle durchgemacht. Es war schrecklich. Und doch, wenn man das Buch liest, ist es nicht so, dass einem das in Angst und Schrecken versetzt, sondern im Gegenteil, eigentlich, es hat mich ermutigt. Das Buch erzählt, wie die Frauen, die vorher ja im Verdeckten das Evangelium weitergeben mussten, wie diese nun in aller Offenheit ihren Mitgefangenen den Glauben an Jesus weitergeben konnten und so glaubwürdig wirkten, dass viele, viele dieser Frauen vom Gefängnis zum Glauben gekommen sind. Sie wussten das nicht, währenddem sie da im Gefängnis saßen, wie lange das sie bleiben mussten. Sie hatten keine ordentliche Anklage, sie wurden einfach immer wieder verhört. Aber draußen ihre Freunde, die hatten sich eingesetzt dafür, dass das Ganze publik wurde. Und so kamen sie in den Medien und wurden mit der Zeit fast ein bisschen berühmt. Es ging rund um den Erdball ein Aufruf, dass man für sie betet, dass man sie unterstützt. Es wurde massenhaft Post an dieses Gefängnis, das berühmte Evin-Gefängnis, das schlimmste in der im Iran, geschickt. Sie erhielten natürlich nie die Post, aber es gab immer mehr Druck, auch für die Gefängnisleitung irgendwas zu unternehmen. Man setzte sie unter Druck und versuchte, irgendwo ein Geständnis herauszupressen, was sie aber verweigerten und bereit waren, für Jesus zu sterben. Diese beiden mutigen Frauen, die ich sehr bewundere, haben mit ihrem Leiden etwas ergänzt an den Leiden Christi. Sie haben durch ihre mutige Tat unzählige Christen ermutigt, zu ihrem Glauben zu stehen, und sie haben im Gefängnis im Dutzend Menschen zum Glauben geführt und waren einfach glaubwürdige Zeugen für diese Leute, die oft auch zu Unrecht verhaftet worden waren. Dies einfach noch als kleine Ergänzung zu den Leiden Christi, wie das zu verstehen sei. Ich gab auch letztes Mal eine Hausaufgabe freiwillig als Denksport. Schlechtes Gewissen, eine gute oder eine schlechte Sache, war die Ausgangsfrage. Was ist das Gewissen überhaupt und ist es gut oder schlecht? Wir werden heute noch mehr darüber hören, darüber nachdenken. Ich lese nun mal von Kolosser 2, die Verse 16 und folgende. So lasst euch nun, schreibt Paulus an die Christen von Kolossä, von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, der Leib aber ist Christus eigen. Hier ist das schlechte Gewissen erwähnt. Und Paulus sagt, wir sollen uns von niemandem ein schlechtes Gewissen machen lassen. Die Zürcher Übersetzung sagt, darum soll niemand über euch zu Gericht sitzen, in Sachen Speise und Trank, Fest, Neumond oder Sabbat. Also es geht um Dinge, wo Leute unruhig werden können. Darf ich das? Muss ich das? Soll ich das? Paulus sagt, all diese Feiern, diese Sabbate und Neumonde seien Schatten des Zukünftigen. Also nicht das Eigentliche, sondern eigentlich nur ein Abbild von dem, was einmal kommt. Der Leib ist Christus und das ist das Wesentliche. Christus ist das Wesentliche oder der Wesentliche. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und wächst durch Gottes Wirken. Das ist die Rede von einem Siegespreis, den wir bekommen werden. Also es gibt einen Sieg zu erringen. Paulus hat oftmals Bilder aus dem Sport. Also lasst euch um den Kampfpreis nicht bringen. Es ist ein Siegeskranz, der da wartet auf alle, die erfolgreich sind, die durchhalten, die bei Christus bleiben. Und eben, man kann den auch verlieren, wie es da heißt, in Demut, der sich gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Wir haben schon öfters angesprochen, dass die Kolosser von Irrlehrern heimgesucht wurden und dass diese irgendwelche Lehren, man weiß es nicht genau, es sind wahrscheinlich Gnostiker, irgendwelche Geheimlehren weitergeben und eben auch die Engelsanbetung dazugehörte. Außerdem auch, dass man irgendwelche Visionen hat und sich dessen dann rühmt und irgendwo denkt, ich bin eine Stufe höher gestiegen, ich habe mehr Einsicht als andere. Paulus taxiert dies alles als aufgeblasen, als fleischlich, als irdisch, menschlich, egoistisch, weil die Leute sich nicht an das Haupt halten, sich nicht an Christus orientieren, sondern eigentlich einfach selber eine Show machen und sich wichtig nehmen wollen. Wenn wir uns an Christus orientieren, wird der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten. Der Leib, das sind wir Christen, die Kirche, und er wächst durch Gottes Wirken. Gott schenkt Wachstum. Gott ist der, für das Wachstum zuständig ist. Wir müssen schauen, dass wir in Christus sind, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben. So wie eben das Haupt, der Kopf, mit seinen Gliedern, mit dem Leib verbunden ist und so diese Informationen fließen und auch dieses Leben hin und her geht. Wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, fragt der Paulus, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Diese haben zwar einen Schein von Weisheit durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Paulus sagt, wir Christen sind den Elementen der Welt gestorben. Wir haben es schon mal angeschaut. Stoicheia im Griechischen, Elemental Spirits wird es auf Englisch übersetzt in Teilsübersetzungen. Es geht also nicht nur darum, dass wir irgendwelchen Weltanschauungen uns verpflichten oder eben diese Christen da in Gefahr sind, sich da irgendwie in eine Weltanschauung zu investieren. Es wird auch gleichzeitig offenbart, dass hinter diesen Anschauungen irgendwelche Mächte sind, diese Elemental Spirits, darum ist mir das Englische noch irgendwo sympathisch, die letztlich einem in den Bann ziehen, die einen Sog entfalten, wo man, wenn man sich darauf einlässt, plötzlich hineingerät in eine Irrlehre und mit dem Denken eine Hirnwäsche erlebt, wo man nachher falsch tickt. Man lässt sich dann Satzungen auferlegen und eben das Ganze führt dazu, dass man sich einbildet, ich bin nun besser. Gnosis, die Erkenntnis, oder die Gnostiker, diejenigen, die eben sich dieser Lehre angeschlossen haben, bildeten sich ein, sie seien nun weiser, sie wüssten nun mehr, wenn sie irgendwelche Geheimlehren erkennen würden und durchleuchten und sich darin vertiefen. Außerdem hat es mit Askese zu tun. Das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt, nicht anfassen, nicht kosten, nicht anrühren. Und Paulus hat einen sehr unkomplizierten und sehr natürlichen Umgang. Er sagt, alles ist doch zum Verbrauch und zum Vernichtetwerden bestimmt. Und diese Lehren, die ihr da unter euch verbreitet oder mit denen ihr euch herumschlägt, das sind menschliche Gebote und Lehren. Sie haben einen Schein von Weisheit, sie wirken irgendwo fromm und sie geben vielleicht auch ein gutes Gefühl, wenn man so etwas macht, diejenigen, die es dann schaffen, all diese asketischen Übungen durchzuziehen. Aber man hat eine selbsterwählte Frömmigkeit, einen eigenen Weg, den man geht und eben man schont den Leib nicht und befriedigt nur sein Fleisch. Das ist so ein bisschen Lutherdeutsch, das Fleisch befriedigen heißt irgendwo das Ego. Man könnte auch sagen, das Ego befriedigen. So viel zum schlechten Gewissen. Wir sind Ende vom Kapitel 2. Ist das schlechte Gewissen nun eine gute oder eine schlechte Sache? Was ist überhaupt ein schlechtes Gewissen? Wahrscheinlich wissen wir es alle. Wenn man irgendetwas gemacht hat als Kind und die Eltern haben es einem verboten, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Wenn man irgendwo ein Schokostängeli geklaut hat oder Geld aus dem Portemonnaie genommen oder sonst was, da gibt es ein schlechtes Gewissen. Ist es nun gut oder schlecht? Kann man ein schlechtes Gewissen bei guten Dingen haben? Einfach, weil man es so gelernt hat, aus Tradition. Und wie geht man damit um? Wie wird man es auch los, wenn man merkt, da ist ein falsches Gewissen? Um da ein bisschen Ordnung hineinzukriegen, habe ich so 4 Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Einerseits, das Erste, es gibt ein schlechtes Gewissen, klar. Der Heilige Geist kann von Sünde überführen, sodass wir merken, wir haben etwas falsch gemacht. Etwas unterlassen, etwas wo irgendwo falsch gehandelt, wir waren gemein oder irgendeine Art und Weise, wo man etwas hätte tun oder nicht tun sollen und man weiß genau, das war falsch. Der Heilige Geist hat allerdings die Eigenart, dass er einem konkret überführt. Ich weiß dann, ich habe etwas Konkretes falsch gemacht. Und er überführt nicht, um uns zu vernichten, um uns zu verurteilen. Er überführt uns zur Befreiung. Wir sollen frei werden davon, indem dass wir erkennen, ich bin da irgendwo dem Teufel auf den Leim gekrochen und jetzt sage ich mich davon los. Ich bekenne meine Sünde und die Sünde wird vergeben, so wie es im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 heißt. So wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Es gibt aber auch ein schlechtes Gewissen oder so ein schlechtes Gefühl, das nicht so klar verortbar ist. Eine Stimmung, wo man einfach irgendwo sich von Gott fern fühlt, wo man irgendwo durch in einem Gefühlsnebel drin ist, ohne dass man das irgendwie detailliert sagen könnte, was es eigentlich ausmacht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir diese Stimmungen nicht als Gottes Stimme oder Gottes Reden interpretieren. Letztlich kommt der Ankläger immer wieder mit seinen Versuchen, uns mies zu machen, uns zu verführen, dass wir uns mit uns selber beschäftigen, statt mit Gott, mit seinem Wort oder eben auch auf seinen Aussagen ausruhen, was er uns zuspricht. Wir haben das in den vergangenen Powerbanks bereits angeschaut. Wir sind heilig, wir sind unbefleckt, wir sind unanklagbar. Kolosser 1, 27. Und wenn wir diesmal endlich für uns annehmen, es gilt, Gott hat mir das zugesprochen, ich habe mit ihm Frieden, mit Gott, Römer 5, 1. Ich bin gerecht gesprochen, weil Jesus Christus meine Schuld auf sich genommen hat, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben. Und wenn irgendein Gefühl über mich kommt, das ich nicht so richtig greifen kann, das irgendwo einfach schlechte Gefühle auslöst, dann können wir diesen Gefühlen, Oswald Chambers sagt das irgendwo mal, einen Tritt geben, lass dich nicht drauf ein. Vielleicht beginnt sogar Gott zu loben dafür, dass er dich erlöst hat und dass er mehr weiß als das, was du im Moment spürst. Es gibt auch die Situation, dass unsere Gesellschaft uns prägt, logisch, alle, und unser Gewissen automatisch auch. Dietrich Bonhoeffer, der Pfarrer, der da in Haft kam im Zweiten Weltkrieg und dann gestorben ist, er wurde erhängt, er sagte in einem seiner Bücher, dass unser Gewissen geeicht werden muss. Es ist etwas, ein Messinstrument, das man eichen muss. Wir müssen es eichen an der Bibel, an den biblischen Aussagen. Also jetzt krass gesagt, damit wir es gut verstehen, die Kannibalen, die Menschen fressen, die haben kein schlechtes Gewissen dabei, weil sie es sich gewohnt sind. Das gehört sich so in ihrer Gesellschaft. Und wir können auch ein schlechtes Gewissen haben für Dinge, die gar nicht verboten sind. Aber man hat uns beigebracht, das ist falsch, das ist nicht richtig, das macht man nicht. Früher vielleicht ein Katholike oder ein Reformierter, ein Evangelischer heiratet keine andere Konfession. Das ist schon lange her, das wurde ich auch nicht mehr gelehrt, aber es gab solche Aussagen, habe auch schon Leute getroffen, die darunter gelitten haben, die sich vielleicht dem auch widersetzten. Und wenn dann irgendein Unglück passiert, dem Ehepartner oder sonst was, dann denkt man, das ist jetzt sicher die Strafe Gottes. Ein völlig verqueres Bild von Gott, das da auftaucht und das überhaupt nichts mit dem Gewissen und mit dem Willen und mit dem Sinn von Jesus Christus zu tun hat. Es gibt noch den vierten Fall, dass unser eigenes Herz uns verdammt. Dass wir irgendwo uns schuldig fühlen, wir haben etwas Falsches gemacht, wir haben es Jesus bekannt und wir wissen, er hat uns vergeben, aber wir haben gesagt, und das ist dann fast wie ein Fluch, der über uns ist, das kann ich mir nicht verzeihen. Das kann ich mir nicht vergeben. Solche Aussagen solltest du nicht machen und wenn du sie gemacht hast, nimm sie zurück, bekenne sie als Sünde vor Jesus und lass dich von dieser Aussage nicht länger unterdrücken. Wer bist du, dass du dich verurteilst, wenn Gott dir Vergebung zugesprochen hat? Du setzt dich über Gott. Wenn Gott uns zuspricht und sagt, wir sind heilig, tadellos, unanklagbar, wir haben Frieden mit Gott, wir sind schon geliebt geworden, als wir noch Übertreter, als wir Sünder, als wir Feinde Gottes waren, alles Römer 5. Wie viel mehr wird er uns jetzt lieben? Und da gibt es einfach nichts, das wir noch abbüßen müssen oder das uns nicht vergeben werden kann oder dass wir uns nicht zugestehen, dass es vergeben ist. Da quälen wir uns selber und Gott kann nichts machen, außer uns darauf hinweisen, du hast kein Recht, dich zu verurteilen, wenn Gott dich nicht verurteilt. Als Christen haben wir eine große Freiheit, grandios. Gott macht uns frei von dem schlechten Gewissen. Wie sollen wir damit umgehen? Die Freiheit ist immer da, um anderen zu dienen. Es ist nicht eine Freiheit zur Selbstverwirklichung, das gibt es für Christen nicht, sondern es ist eine Freiheit, um nach dem Reiche Gottes zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird uns alles, was wir brauchen, zufallen. Gott wird dafür sorgen. Er hat das versprochen, Matthäus 6, 33. Und darum ist es so wichtig. Und ich glaube, letztlich, wenn wir das tun, was Gott sagt, such nicht das eigene. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Wenn wir uns für seine Sache einsetzen, werden wir letztlich genau dorthin kommen, wo wir zu unserer Bestimmung finden, wo wir unsere Erfüllung finden, wo wir, auch wenn es vielleicht harte Wege sind, wie bei diesen beiden erwähnten Frauen im Iran, wo wir aber eine ganz gewaltige Rolle im Reich Gottes spielen können und Menschen durch uns gesegnet werden. Durch diese Frauen wurden unzählige Menschen weltweit auch ermutigt, dass sie zu ihrem Glauben stehen, dass sie wussten, selbst wenn ich ins Gefängnis muss, Jesus verlässt mich nicht, er steht zu mir. Und sie haben es immer wieder erlebt, wie Gott kleine Wink, kleine Zeichen gab und ihnen half, in dieser Hölle das nicht nur zu überstehen, sondern irgendwo sogar Freundschaften zu schließen und irgendwo durch auch glücklich zu sein, weil sie sahen, Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es passiert Unwahrscheinliches. Wie gehen wir mit dem schlechten Gewissen um? Es ist wichtig, und das glaube ich in unserer gefühlsbetonten Zeit, dass wir glauben. Als gläubige Christen glauben. Und glauben heißt, ich spüre nichts. Ich glaube. Ich vertraue auf das, was Gott gesagt hat. Ich vertraue auf die Bibel, auf Gottes Wort, auf die Heilige Schrift. Und ich folge Jesus nach. Auch wenn ich nicht alles verstehe, ich folge ihm nach. Ich vertraue ihm. Das nächste Mal werden wir näher darauf eingehen, auf das Kapitel 3. Ein kleines Häppchen, ein Appetithäppchen sozusagen. Ich lese vor. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, habe ich vorhin gerade gesagt, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Was heißt das nun? Denkaufgabe zum Nachdenken für das nächste Mal. Was heißt gestorben und das Leben ist verborgen mit Christus in Gott? Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch für die, die später noch dazukommen und nur diesen Video sehen. Viel Profit. Lest den Text durch. Es lohnt sich. Es ist was Großartiges. Wir können profitieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das wollen wir tun, das zerkauen und jetzt auch nach 5 Minuten Pause dann miteinander diskutieren und so weiter das Wort bewegen, was es uns zu sagen hat. Auf Wiedersehen.